Man stellt sich immer die Frage, wenn man vor erfahrenen Bibelstudenten und Glaubensprofis irgendwie was Neues verkünden muss, predigen muss, erzählen muss. Und es gibt so die zwei Zugänge. Der eine Zugang ist, wir kennen alles, wir kennen alle Bibelgeschichten und eigentlich, ja, also haben wir alles drauf. Und der andere Zugang, und so geht es mir mit der Geschichte, für die ich mich heute entschieden habe, ist, dass diese Geschichte irgendwie immer was Neues zu bieten hat. Und wahrscheinlich würdet ihr sagen, ja, so geht es mir mit jeder biblischen Geschichte. Und ich habe mich entschieden für ein Kapitel, für einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Und diese Geschichte habe ich meistens so in zwei Kontexte erlebt. Und der eine Kontext ist, wenn eine Taufe in der Gemeinde stattfindet, da wird es oft über diese Geschichte gepredigt, gesprochen, sie wird analysiert. Und der andere Kontext, aber ich muss zugeben, das ist äußerst selten, es ist, wenn über das Thema Prophetie gesprochen wird. Denn hier geht es um ein prophetisches Wort, das hier unsere Hauptfigur der Geschichte liest. Und ich lade euch ein, mit mir diese Geschichte zu lesen. Es ist eine faszinierende Geschichte. Ich habe sie vor einigen Jahren angefangen, irgendwie neu zu lesen. Und ich habe diese Geschichte für mich vor einigen Jahren neu entdeckt. Und ich merke, immer wieder kommt was Neues aus dieser Geschichte heraus. Wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann bitte ich euch und ich lade euch ein, im Apostelgeschichte Kapitel 8, dort steht diese Geschichte geschrieben, Apostelgeschichte Kapitel 8, ab Vers 26, und ich lade euch ein, diese Verse gemeinsam mit mir zu lesen. Apostelgeschichte Kapitel 8, ab Vers 26. Ich habe die neue Genfer Übersetzung dabei, aus einem bestimmten Grund, vielleicht werdet ihr gleich sehen, warum. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mache dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren und je nachdem, welche Übersetzung ihr dabei habt, steht noch ein Eunuch. In dem originalgriechischen Eunochos. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, hat im Buch des Propheten Jesaja gelesen, das Evangelium von Jesus. Also Philippus hat das richtig gemacht, bei Jesus dann angekommen. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetze. Also wie gesagt, eine sehr spannende, faszinierende Geschichte mit sehr viel Dynamik und sehr viel Geheimnisvolles, würde ich sagen, diese Geschichte. Denn der Autor dieser Geschichte schreibt diese Geschichte und überspringt sehr viele Details. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, er ist nicht Dostoevsky, der sehr detailsreich beschreibt, wo du denkst, da entstehen Welten und dann du dich fragst, warum gibt er dieses Detail und jenes Detail und warum war dieser Satz notwendig? Nein, der Autor hier spart sich komplett die Details. Und es gibt so viele Fragen, die irgendwie noch offen bleiben an diese Geschichte. Und es ist gar nicht so einfach, irgendwie durchzudringen und Antworten auf diese Fragen zu stellen. Ja, zum Beispiel die Frage, wer dieser Mann war. Wie hieß er? Also der Name wird aus einem bestimmten Grund, denke ich, nicht angegeben. Es wird ein paar Mal erwähnt, dass er, der Beruf wird hier erwähnt, dass er ein Finanzminister ist, ein Schatzmeister und dass er ein Äthiopier war. Das wird 4, 5 Mal in diesem Abschnitt erwähnt, der Äthiopier sei nicht mehr. Der Äthiopier setzte seine Reise fort. Aber der Name fällt komplett und ich frage mich, aus welchem Grund? Was wollte er in Jerusalem? Also der Text sagt uns, dass er nach Jerusalem gereist war, um den Gott Israels im Tempel anzubeten. Aber es wird gar nicht beschrieben. Also der Grund, weswegen dieser Mann nach Jerusalem reist, wird gar nicht beschrieben. Was ist da passiert in Jerusalem? Und wenn man sich so vorstellt, eine offizielle Persönlichkeit eines Landes, ein Finanzminister, Herr Lindner, kommt in ein fremdes Land. Und man stellt sich vielleicht vor, dass er mit Ehre empfangen wird. Der rote Teppich wird ausgerollt und er kommt. Der Finanzminister und er fängt Ehre und Ruhm. Aber das wird gar nicht beschrieben. Als würde man irgendwie aus dem Urlaub erzählen, aber man erzählt irgendwie nur eine Einzelheit, also Einzelheit davon. Man erzählt nicht, wie es im Urlaub war. Wie war es jetzt in Jerusalem? Und hat er den Gott Israels angebeten? Das wird auch nicht beschrieben. Die große Frage ist außen vor. Wie war seine Reise von Äthiopien nach Jerusalem? Es war eine lange Reise durch Sudan, Ägypten, Jerusalem nach oben, Israel. Wie war das? Wie viele Menschen waren dabei? Es sind so viele Fragen an diese Geschichte. Und vielleicht, wenn man so versucht, den geografischen Zugang zu dieser Geschichte zu finden, wer war diese Königin? Kandake, ist auch ein Titel, ist kein Name. Wer war diese Königin, dass sie einem hohen Würdenträger so eine Reise von Äthiopien nach Jerusalem dann erlaubt und bewilligt? Auch da sind die Details sehr sparsam. Und man liest oft so Geschichten so schnell durch, aber auch so die Frage, warum auf die Wüstenstraße? Wir wissen von dem Historiker Flavius Josephus, dass die Straße von Israels nach Afrika ein gutes Stück in Richtung Westen fuhr und dann nach unten, wahrscheinlich sogar gepflastert von den Römern. Da gab es auch Wasserstellen, aber warum würde ein Finanzminister auf die Wüstenstraße fahren? Oder warum und woher wusste er, dass in Jerusalem etwas zu holen ist? Wie erwähnt, also wenn wir versuchen, so den geografischen Zugang zu dieser Geschichte zu finden, fällt es sofort auf, dass es eine Verbindung etwa 1000 Jahre vor dieser Geschichte zwischen diesen zwei Regionen schon mal gab. Es sind echt zwei spannende Regionen, zwei spannende Kulturen, Äthiopien, Israel. Und etwa 1000 vor Christus in der Zeit von Salomo, wir haben nicht die Zeit jetzt das zu lesen, aber etwa 1000 vor Christus in der Zeit von Salomo und lange wurde das in Frage gestellt, ob es diese Königin gegeben hat, die 1000 vor Christus gelebt hat. Aber Ausgrabungen der Uni Hamburg, ich glaube Anfang der 70er Jahren, haben tatsächlich bewiesen, dass es etwa 1000 vor Christus in der Zeit von Salomo tatsächlich ein mächtiges Königreich gegeben hat auf dem heutigen Gebiet von Äthiopien und Jemen. Und im 1. Könige Kapitel 10 wird beschrieben, wie eine andere Königin, man könnte spekulieren, es gab eine Dynastie von Königinnen. Diese Königin etwa 1000 vor Christus, wir kennen sie unter dem Namen die Königin von Saba, hat sich auch auf eine Reise von diesem Gebiet nach Israel, nach Jerusalem. Haben wir mit einer Dynastie von Königinnen zu tun, auch dann kurz nach Christus wieder eine Königin, die Kandake. Und eben im 1. Könige Kapitel 10 wird beschrieben, wie begeistert diese Königin war, die Königin von Saba. Sie kam nach Jerusalem, ich lade euch ein, vielleicht durch diese Perspektive diese Geschichte nochmal zu lesen. Sie kam nach Jerusalem und nachdem sie die Weisheit von Salomon kennengelernt hat, ja, also 1. Könige Kapitel 10, Vers 9, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, so dass er dich auf den Thron Israels setzte, weil der Herr Israel auf ewig liebt. Deswegen hat er dich zum König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. War das vielleicht so ein Anfang, ja, für diese vielleicht zwischenkulturellen so Beziehung zwischen diesen zwei Regionen? Im Koran übrigens wird auch erwähnt, dass diese Königin von Saba, sie wird dort unter dem Namen Makeda erwähnt, es wird auch erwähnt, dass diese Königin so mächtig war, etwa 1000 vor Christus, in der Zeit von Salomo. War das vielleicht da eine Öffnung, dass Menschen aus diesem Gebiet, auf dem heutigen Gebiet von Äthiopien, nach Jerusalem gingen, um dort Kontakt zu dem Gott, zu dem mächtigen Gott Israels, den alle Völker in der Umgebung kannten. Ein mächtiger Gott. Das wissen wir nicht. Aber irgendwie ist da eine Verbindung entstanden und es ist ein Kanal der Kommunikation und des Reisen von Äthiopien nach Jerusalem. Übrigens, Jesus erzählt oder erwähnt in den Evangelien diese Königin von Saba, die 1000 vor Christus und dann Christus Salomon besucht hat. Er erwähnt sie im Matthäus Evangelium Kapitel 12. Und er sagt, ihr glaubt nicht und hier ist eine viel größer als Salomo. Und die Königin aus dem Süden, sie hat geglaubt und sie hat jemanden getroffen und kennengelernt, der viel kleiner ist als der vor euch steht. Sie wird über euch richten, sagt der Heiland über die Königin von Saba. Aber zurück zu unserer Geschichte, zurück so von diesem geografischen Zugang, kann es sein, dass da eine Kultur der Kommunikation war, die sind zwischen zwei Kulturen. Etwa kurz nach Christus, 1000 Jahre später, haben wir diese zweite Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 8 über den äthiopischen Finanzminister, der sich auf der Reise macht nach Jerusalem. Und auch so dieses Detail wird schnell übersehen und überlesen, aber heute mit einem Smartphone können wir sofort prüfen, was für eine Reise war das. Also von Äthiopien nach Jerusalem fährt man ungefähr 4000 Kilometer. Und auch heutzutage mit dem Auto oder mit der Bahn oder auch mit dem Flieger, 4000 Kilometer ist schon eine Strecke. In der damaligen Zeit war das gar nicht so einfach, so eine Strecke dann zu durchfahren. Ich habe mit jemandem gesprochen, der Pferde züchtet und ich habe ihn gefragt, du sag mal, was schaffst du ein Pferd am Tag? Und er sagt, ja, je nachdem wie lang die Reise ist, aber rechne mal so mit 30, 40 Kilometer am Tag. Wir wissen nicht, ob er mit Pferde oder Kamele oder Maultiere dann gereist ist. Aber so mit 40 Kilometer am Tag, ohne Pause, dann war er ungefähr 4 Monate unterwegs, eine Strecke. 4 Monate unterwegs, wofür? Um den Gott Israels anzubeten. Und der Bericht erstattet, erzählt gar nicht, ob das passiert ist. Ich weiß nicht, wofür ich oder du bereit wäre, so 4000 Kilometer zu reisen. 4 Monate hin, 4 Monate zurück. Hatte sich die Reise gelohnt? Hatte sich wirklich gelohnt, nach Jerusalem zu reisen? Denn die Szene, wie sie hier berichtet wird, er befindet sich bereits auf der Rückreise. Und die Art, wie er das Wort also das Buch, das also die Rolle Jesaja liest, ist irgendwie, zeigt nicht, dass er das gefunden hat, wonach er gesucht hat, in Jerusalem. Er ist verzweifelt, deswegen habe ich auch in meiner Lesung betont, ist eine gewisse Reizung da. Als Philippus kommt und sagt, verstehst du, was du liest? Oh, eigentlich nicht. Wären sie bereit? Könnte sie mir helfen? Nein. Wie könnte ich verstehen? Es ist ein Riesenkampf mit dem Text. Und es lag nicht daran, dass er die Sprache nicht verstand. Das war ein gebildeter Mann. Wahrscheinlich im Aramäischen. Er verstand die Sprache, aber das, was da drinnen stand im Buch des Propheten Jesaja, das hat ihn gereizt, das hat ihn motiviert, das hat ihn herausgefordert und er kam nicht durch. Und das zeigt, dass er in Jerusalem nicht das gefunden hat, wonach er gesucht hat. Sonst wäre es gar nicht möglich, notwendig, dass Philippus in die Wüste ihm nachläuft. Die Freude setzt nach dem Treffen mit Philippus ein. Nicht nach dem Besuch in Jerusalem, interessanterweise. Was ist in Jerusalem passiert? Und wir können jetzt einfach Detektivenarbeit machen und versuchen zu rekonstruieren oder vielleicht versuchen Zugänge zu dieser Geschichte zu finden, denn ich glaube nicht, dass er im Tempel angebeten hat. Er hat nicht im Tempel angebeten, denn in den Tempel durfte er gar nicht rein. Deswegen habe ich auch die Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, wo dieses Wort da drinnen steht. Er war ein Eunokos. Er war ein Verschnittener. Und wir wissen aus dem Alten Testament, im 5. Mose Kapitel 23, da wird eine Stelle, es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, wo das beschrieben wird, da steht ganz ausführlich, wer die Gemeinschaft des Herrn nicht betreten durfte. Und ich glaube, dass diese Gesetze und Regeln Sinn gemacht haben und göttliche Weisheit besitzen. Aber Tatsache war, dass er als Verschnittene und als Fremde nicht in den Tempel durfte. Und er erfüllte eigentlich beide Kategorien. Als Äthiopier, das wird ständig benannt hier in dem Abschnitt, und als Eunochos durfte er die Gemeinschaft des Herrn gar nicht betreten. Und ich weiß nicht, wie jemand reagiert, der eigentlich so in seinem Geburtsland gewöhnt ist, dass Menschen vielleicht sich beugen, wenn er über die Straße läuft, dass er angebetet wird. Dass er Ehre empfängt, dass er nach Jerusalem kommt und er darf nicht in den Tempel rein. Hat das die Entscheidung, die Wüstenstraße zu nehmen, vielleicht mit dieser Erfahrung in Jerusalem zu tun? Und das fängt schon im Kindergarten an, so wenn die Tochter oder der Sohn nach Hause kommt und sagt, ja Mama, Papa, ich durfte nicht mitspielen. Ich durfte nicht dabei sein. Ich kann mir vorstellen, dass auch für einen erwachsenen Finanzminister so eine Erfahrung schmerzhaft sein kann. Nach 4 Monaten Reise, 4000 Kilometer hinter sich, zu erleben und zu erfahren, dass du nicht in den Tempel, nicht in die Gemeinschaft des Herrn, dass du nicht dazugehören kannst. Kutsche durch die Wüste. Aber eure Hochheit, die Straße fährt Richtung Westen. Nein, durch die Wüste, Wüstenstraße. In Apostelgeschichte, ein paar Verse, ein paar Kapitel weiter, 21, wissen wir, dass diese Regeln und Gesetze immer noch gelten waren, also in Geltung waren. Denn Paulus wurde vorgeworfen, er kennt bestimmt diese Episode, diese Geschichte, wurde vorgeworfen, dass er, was hat er gemacht? Er hat Griechen in den Tempel mitgenommen. Und das wäre ein Grund gewesen, dass Paulus umgebracht wird. Wenn man sich entschieden hat, als Eunochos zu leben, hat man sich entschieden, auch 2 weitere Komponenten damit eigentlich aufzugeben. Denn du warst im Dienste deines Königs, im Dienste deiner Königin und du hast deinen Namen aufgegeben. Der Name in dem Orient, Es gibt auch heute Kulturen, wo der Name eine unfassbare Bedeutung hat. Der Name hat so ein Gewicht, eine Wichtigkeit. Und auch in der Bibelkultur, in den ganzen Beschreibungen wissen wir, wie wichtig es war, dass man ein Nachkommen bekommt, nicht wahr? So einen männlichen Nachkommen, sonst wird der Name nicht weitergegeben. Und das war gleich ein Zeichen, dass Gottes Segen gar nicht mehr da ist. Hat es sich gelohnt, für den Finanzminister den Namen aufzugeben? Ehre empfangen, Ruhm, aber der Name stirbt mit dir. In so einer Kultur war das eine schwerwiegende Entscheidung, den Namen aufzugeben, als Finanzminister Eunochos am Hof der Königin zu leben, aber zu wissen, dass dein Name mit dir stirbt, gestorben ist. Und er befindet sich in der Wüste. Und das ist spannend, denn diese Episode, die ihr gerade liest im Buch des Propheten Jesaja, wahrscheinlich ist euch schon aufgefallen, die beschreibt eine Wüstenlandschaft. Nicht wahr? Auch hier haben wir nicht die Zeit, das zu lesen. Aber der Prophet Jesaja spricht dort oder beschreibt eine Wüstenlandschaft, eine Dürre. Er beschreibt einen dürren Erdreich dort. Er beschreibt jemanden, der verachtet ist, verlassen, Mann der Schmerzen, sehr schwere Ausdrücke und Begriffe, mit dem Leiden vertraut. Was für ein Ausdruck. Man kennt das so, mit den Waffen vertraut, mit dem Handwerk vertraut. Aber diese Person ist mit dem Leiden vertraut. Keine Pracht, misshandelt, zerschlagen, durchbohrt, ohne Nachkommen, ohne Frucht, ohne Namen. Ich hatte das zweimal gelesen. Wer wird über Nachkommen von ihm berichten können? Und der Äthiopier liest und versucht durchzudringen und versucht zu verstehen und nachzuvollziehen, worüber spricht hier der Prophet? Und das ist die Frage, die auch Philippus dann adressiert. Und es ist eine Sache, irgendwie ein Poster mit einem Auto und einer Familie in der Stadt zu sehen, und es ist eine ganz andere Sache, irgendwie dich auf diesem Poster zu sehen, nicht wahr? Schatz, das sind wir, hast du gesehen, unser Auto, wir zwei. Es ist was ganz anderes, wenn die Geschichte dich betrifft, wenn die Geschichte zu dir spricht. Und man kann noch besser verstehen, warum er so kämpft mit dieser Geschichte. Und er denkt, ich muss unbedingt verstehen. Ich kehre zurück zu meiner Königin und ich habe keine Antworten. Jerusalem hat mich leer ausgehen lassen. Und umso mehr, wenn in Jesaja Kapitel 53 ab Vers 10 auch hier die Einladung, lest das bitte nochmal durch die Perspektive des äthiopischen Kämmerers. Ab bis Vers 9, ich komme jetzt aus der Medienbranche, bis Vers 9 würde ich so, hätte ich wahrscheinlich so alles, wenn ich einen Film gedreht hätte, vielleicht alles ohne Licht, alles muss irgendwie mit trauriger Musik, weil es alles düster, ist alles traurig, was da passiert. Aber ab Vers 10, Kapitel 53, wendet sich alles, auf einmal kommt Farbe ins Spiel, fröhliche Musik, denn auf einmal wird dort was behauptet von dieser Person, die Jesaja beschreibt, er wird Nachkommen haben. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Und in dem Augenblick durch den Heiligen Geist kommt Philippus und stellt ihm diese Frage. Das Risiko ist so groß, denn er läuft Gefahr, nach Hause, nach Äthiopien zu gehen, ohne Antworten für seine Königin. Wahrscheinlich mit Frust und mit Schmerz und Leid. Und ich mag die Idee, dass unser äthiopischer Kämmerer auch den folgenden Vers dann gelesen hat im Buch des Propheten Jesaja. Und ich würde diese zwei Verse dann mit euch gemeinsam lesen. Damals war die Jesaja-Rolle nicht unterteilt in Kapiteln. In Jesaja Kapitel 56 steht Folgendes für einen Menschen, der eine gewisse Erfahrung hat. In Jesaja Kapitel 56 ab Vers 3 steht Folgendes: Der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. So, Herr, das habe ich gerade in Jerusalem erlebt, dass ich nach 4 Monaten Reise nicht in der Gemeinschaft des Herrn mit den anderen anbeten durfte. Was sagst du da, Herr? Der Herr wird mich gewiss von seinem Volk nicht ausschließen? Und dann geht es weiter. Und der Verschnittene, der Eunuch, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen. Einen Namen geben. Einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Das, weswegen er ausgeschlossen wurde, findet er in diesem Versprechen Gottes, in dieser Verheißung Gottes. Nein, die Geschichte geht weiter. Diese Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit, ist so kurz und so klein. Vergiss sie. Es gibt eine viel, viel, viel größere Wirklichkeit. Und in dieser Wirklichkeit hast du, der Finanzminister, der Kandake, hast du einen ewigen Namen in den Mauern Gottes. Einen ewigen Namen, der viel besser als Töchter und Söhne ist. Und sowas nicht zu verstehen, ob da die Möglichkeit auch für sich selbst besteht. Nicht zu verstehen, ob du auch irgendwie Anteil haben könntest an so einer Geschichte. Es ist schwierig und kann man nachvollziehen, warum dieser Mann unbedingt mit diesem Vers gekämpft hat und versucht hat, irgendwie durchzudringen. Die Geschichte wendet sich auch bei dem Äthiopier. Durch die Wüstenlandschaft, im Jesaja-Buch, Wüstenlandschaft bei dem Äthiopier, finden sie Wasser in der Wüste. Und die Geschichte hat so ein schönes Happy End. Siehe Wasser, was spricht dagegen? Und die Initiative kommt von ihm selbst, gar nicht von Philippus. Warte kurz, jetzt müssen wir eine Pause machen, über die Taufe haben wir noch nicht gesprochen. Nein, das ist er selbst, siehe Wasser, sprich was dagegen. Es scheint, dass sie ziemlich lange miteinander gesprochen haben. Und er kommt nach Jerusalem als ein Sympathisant des jüdischen Glaubens wahrscheinlich, und zurückkehrt es als gläubiger Christ, als gläubiger Nachfolger Jesus. Es ist eine Happy End Geschichte, aber sie hat trotzdem ein paar traurige Wirklichkeiten. Nicht wahr? Denn warum hat Äthiopier Gott nicht in Jerusalem gefunden? Ich meine, wo sonst, wenn nicht in Jerusalem? Aber wenn wir die Kapitel davor und danach im Apostelgeschichte 8, 7, 9, wir werden merken, was die Themen damals in Jerusalem waren. Verfolgung der Christen, Streitereien in Jerusalem, die Tötung des Stephanus und so weiter und so fort. Es war kein Platz für Gott in Jerusalem. Aber an diesem Vormittag oder Nachmittag, als Philippus dem Äthiopier begegnet, war eigentlich der Tempel Gottes symbolisch in der Wüste, denn der Tempel Gottes ist dort, wo Gott ist, wo er wohnt, unter den Menschen. Ja, und so wie bei Yom Kippur im Alten Testament, kommt die Erlösung aus der Wüste. Für jemanden, der Jesus annimmt und dann voller Freude seine Reise fortsetzt. Ich weiß es nicht, ob du auch ein Philippus bist. Vielleicht bist du so einer, der Menschen in die Wüste ihres Lebens nachläuft und vielleicht jede Woche Gespräche mit Menschen hat und versucht, irgendwie Menschen zu einem besseren Leben in Jesus Christus zu führen. Oder vielleicht bist du auch jemand, der auf der Suche ist. Oder der Antworten sucht. Aber für beide Kategorien hat diese Geschichte eine unfassbare Botschaft. Dass Gott immer da ist. Dass Gott die Geschichten lenkt. Dass er Schicksale zusammenbringt. Und dass er für die Seinen alles zu einem glücklichen Ende, zu einem Happy End führt. Und ich wünsche dir, diese Erfahrung, entweder mit Gott zu laufen und Menschen in die Wüste ihres Lebens zu laufen. Wir kriegen so viele Geschichten beim Hope TV von Menschen, die dann irgendwie Gott entdeckt haben, auch jetzt letzte Woche. Menschen, die irgendwie dann Hope TV entdeckt haben und eben dann sind wir im Wohnzimmer bei den Menschen. Und das tut so gut, dass es Menschen gibt, die noch auf der Suche sind. Wie diese Person, die vor einigen Jahren uns angeschrieben hat und eigentlich so entschieden hat, einen Punkt zu setzen, Schluss zu machen. Da war Medikamentenschachtel auf dem Nachttisch und es war 2 Uhr nach Mitternacht und er hat gesagt, ich sepp nochmal durch und schauen, was da noch läuft. Und dann hat er irgendwie aus Versehen, ist er bei einer Sendung dann hängen geblieben. Er kannte den Sender gar nicht und dann blieb er einfach stehen und dann war schon morgens. Und da hat er festgestellt, dass er die Tabletten gar nicht mehr gebraucht hat. Und heute ist er Gemeindeleiter in einer unserer Gemeinden. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die irgendwie nach Gott suchen und ihn finden oder von Gott gefunden werden. Ich wünsche euch Gottes Segen auch an dem heutigen Sabbat. Bleibt behütet. Amen. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns kennst. Ja, und trotzdem liebst. Und wie? Danke dafür, das ist echt eine Gnade, ein Vorrecht, ein Privileg, dass du uns liebst. Danke dafür, Herr. Bleib du bei uns jetzt an diesem Sabbat, auch in der kommenden Woche, begleite du uns, Herr. Lass uns mit dir gemeinsam laufen. Lass uns nicht vergessen, dass wir unter deinem Segen stehen. Im Namen Jesus Christus. Amen.